Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ich hoffe einfach, dass Schülerinnen und Schüler jetzt in Zukunft wieder den Anklang in der Politik finden, wie es am Anfang der Zeit war.
Katharina Swinker war das, die Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz. Sie hofft, dass die Schulen mehr Stellenwert bei Entscheidungen in der Corona-Krise bekommen. Und heute hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, Kinder haben ein Recht auf Bildung gegenüber dem Staat, und darüber sprechen wir. Und wir schauen, wie eigentlich der Seiteneinstieg als Trainerin oder Trainer im Sport möglich ist. Mein Name ist Martin Schütz, herzlich willkommen. Die sogenannte Bundesnotbremse zur Eindämmung der Corona-Pandemie war nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kein unzulässiger Eingriff in die Grundrechte. Das Bundesverfassungsgericht hat heute auch entschieden, dass das Verbot von Präsenzunterricht nicht das Recht auf schulische Bildung verletzt habe. Was diese Entscheidung aus Karlsruhe bedeuten, darüber spreche ich jetzt mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Hallo Frau Geuter.
Hallo.
Hat das Bundesverfassungsgericht denn in seiner Entscheidung auch etwas dazu gesagt, wie problematisch Schulschließungen eben aus Sicht des Gerichts sind?
Ja, und zwar über viele, viele Seiten. Es hat ja keine mündliche Verhandlung in diesem Verfahren gegeben, aber es hat schriftliche Sachverständigenanhörungen gegeben. Da haben sich Mediziner geäußert, Psychologen, Bildungsfachleute, Lehrer, Elternvertreter. Die Verfassungsrichter haben zusammengetragen, was es an Befunden und Befürchtungen gibt, von versäumter Unterrichtszeit über versäumte Lerninhalte bis zur Frage der dauerhaften Mängel in der Entwicklung für Schüler. Und dabei wurde auch deutlich, dass es eben elementar wichtig für die Entwicklung ist, die Präsenzschule weit über Lerninhalte hinaus, das eben vor allem in der Grundschule. Und daneben haben die Richter auch noch mal deutlich gemacht, dass auch Fragen wie Bewegungsmangel und Übergewicht hier eine Rolle spielen. Und vor diesem gesamten Hintergrund haben sie neu geschaffen ein Recht auf Bildung, und in das sei hier eingegriffen worden durch die Schulschließung.
Ist denn dieses Recht auf Bildung schon vom Bundesverfassungsgericht näher definiert worden oder in irgendeiner Form ausgeführt worden?
Ja, auch das ziemlich lang, und zwar teilweise länger, als es für diese Entscheidung nötig gewesen wäre. Ich zitiere erst einmal, was dieses Recht eigentlich ist. Zitat: Das Recht der Kinder und Jugendlichen auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit enthält auch ein Recht gegenüber dem Staat, ihre Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit auch in der Gemeinschaft durch schulische Bildung gemäß dem Bildungsauftrag nach dem Grundgesetz zu unterstützen und zu fördern. Recht auf schulische Bildung. Das ist also das Gegenstück einmal zur Schulpflicht des Schülers und auch zur Pflicht des Staates, schulische Bildung anzubieten. Das heißt, das ist also nicht nur die Pflicht, sondern als Gegenstück auch das einklagbare Recht des Schülers. Dabei machen die Richter klar, es ist nicht ein Recht auf eine bestimmte Ausrichtung auf eine Schule, wie sich jeder Einzelne die wünscht, aber es geht um Mindeststandards. Hier steht außerdem drin, das ist so ein Punkt, der hier vielleicht nicht nötig gewesen wäre, es ist ein Abwehrrecht für Privatschulen, und die Richter machen auch klar, dieses Recht darf nicht an Finanzen scheitern. Das schreiben sie ausdrücklich rein. Mal schauen, was das noch über Corona hinaus in der Zukunft heißen kann, zum Beispiel bei Unterrichtsausfall. Es heißt hier aber, was Corona und die Schulschließung betrifft, erst einmal schulische Bildung muss auch nach Möglichkeit dann anders gewährleistet sein. Stichwort zum Beispiel online, womöglich Wechselunterricht. Und es heißt auch, Chancengleichheit muss womöglich gewährleistet sein.
Aber so wie Sie das eingangs beschrieben haben, hätte ich reflexartig gesagt, ja, warum waren denn dann Schulschließungen legitim oder möglich? Also wenn nicht dieses Recht jetzt festgestellt wird, warum ist das dann doch eben möglich, Schulen zu schließen?
Das ist eben die Technik bei der Grundrechtsprüfung, dass man erst einmal fragt, ist eingegriffen in das Grundrecht, und verletzt ist das Grundrecht, aber nur, wenn es dafür keine Rechtfertigung gibt. Und die Rechtfertigung ist einfach hier die Pandemie. Das ist einfach so gefährlich, es steht Leben auf dem Spiel, und als letztes Mittel ist nötig, das wird ziemlich klar, sind dann eben auch Schulschließungen möglich. Und dabei sagen die Richter auch, Wie gesagt, es gab umfangreiche Gutachten. Wir wissen, dass die Kinder selbst weniger gefährdet sind als Erwachsene, aber die Richter akzeptieren ausdrücklich dieses Argument, dass es eine Gefahr für die Gesellschaft durch die Weitergabe durch die Kinder gibt. Das Problem ist eben, viele Fakten sind unbekannt, die Prognose ist schwer. Auch deshalb sind einschneidende Maßnahmen erlaubt.
Ganz kurz noch, aus dem ganzen Material, was das Bundesverfassungsgericht dort heute in seine Entscheidung reingepackt hat, glauben Sie, dass jetzt die Gesetzgeber nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts etwas in Zukunft beachten müssen, wenn sie doch wieder über Schulschließungen nachdenken müssen?
Ja, ganz erheblich. Also an einer Stelle sind die Richter richtig ungehalten und das betrifft Forschung. Dass sie sagen, wir wissen vieles nicht, einfach weil keine Studien durchgeführt wurden. Da zitieren sie all die Sachverständigen. Das heißt, das muss wirklich kommen, auch wenn die Richter sagen, das ändert natürlich nichts an der Lebensgefährdung und deswegen muss es trotzdem möglich sein. Aber das ist etwas, was sie einfordern. Und dann muss eben klar sein, zeitliche Befristung, es muss Notbetreuung gewährleistet sein, wenn irgend möglich Notbetreuung auch in solchen Fällen, wo einfach die technischen Voraussetzungen für Schüler fehlen und so weiter. Also die Hürden liegen sehr hoch.
Die Bundesnotbremse zur Eindämmung der Corona-Pandemie war nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kein unzulässiger Eingriff in die Grundrechte und damit auch nicht die Schulschließung. Die Einzelheiten hat uns meine Kollegin Gudula Geuter erklärt. Vielen Dank. Im Bereich der Sporttrainer hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Auch im Jugend- und Amateurbereich sind die Anforderungen deutlich gestiegen. Einfach nur eine Turnhalle aufschließen und aufpassen, dass sich niemand verletzt, das ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Wer professioneller Sporttrainer oder Trainerin werden möchte, muss dann noch mal mehr vorweisen können. Kompetenz im Bereich Pädagogik, Diagnostik oder Trainingslehre beispielsweise. Welche Möglichkeiten es für Quereinsteiger in dem Bereich gibt, das hat Peter Kolakowski recherchiert und er ist auf ein umfangreiches System der Aus- und Weiterbildung gestoßen, das Deutschlands Sportvereine und Landessportbünde anbieten.
Mein Name ist Nicola Gericke und ich bin vom Beruf kaufmännische Angestellte.
Mein Name ist Christopher Braun, ich arbeite bei der Kreissparkasse Köln als Leiter der Firmenkunden- und Baufinanzierungsberatung.
Nur, was haben Nicola Gericke und Christopher Braun mit Sport zu tun?
Naja, ich habe immer gerne Zumba gemacht und habe das viele Jahre als Teilnehmerin gemacht und irgendwann wurde mir geraten, mach das doch noch als Nebenberuf und mach die Trainerlizenz und dann kannst du selber Kurse machen.
Ja, ich habe schon sehr, sehr lange sehr viel mit Sport zu tun, bin handballverrückt, bin Trainer und sportlicher Leiter der HSG Refratant hier in Bergisch Gladbach.
Tatsächlich bieten die Sportvereine und deren Dachverbände, die Landessportbünde, eine schier unüberschaubare Fülle von Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Trainerjobs. Die Vereine nennen ihre Trainer allerdings nicht immer so, sondern meistens Übungsleiter, was letztlich aber das Gleiche ist. Aktuell verschicken die Verbände und Vereine ihre Fortbildungsprogramme für 2022 oder stellen sie ins Internet. Laura Reifenrath, sportpädagogische Leiterin beim Sportbildungswerk des Nordrhein-Westfälischen Landessportbundes, blättert durch das neue Programm und zeigt auf eine besonders beliebte Ausbildung.
Also wir bieten die Übungsleiter C-Ausbildung im Breitensport an und die kann jeder absolvieren, der mindestens 16 Jahre ist. Viele kommen über den Verein tatsächlich. Wenn man schon im Vereinssport tätig ist, dann wird man meistens über den Verein direkt bei uns angemeldet. Aber der Weg ist auch ganz normal, sich direkt bei uns zu melden. Und dann läuft das eben so ab, dass man mit dem Basismodul startet. Das ist so der erste Einstieg in die Übungsleiterausbildung und dann darauf aufbauend absolviert man das Aufbaumodul.
Die Fortbildungen gehen meistens über einige Wochenenden bei günstigen Gebühren im Schnitt zwischen etwa 60 und 300 Euro. Es gibt aber auch sehr hochwertige sportmedizinische Ausbildungen im Rahmen eines zwei- oder dreistufigen Ausbildungssystems. Da wäre zum Beispiel die Reha-Sportfach-Übungsleiterin oder der Präventionstrainer Ausbildungen, die mehrere Wochenenden und mehrtägige Präsenzseminare umfassen, dafür aber sogar als therapeutische Fortbildung von den Krankenkassen anerkannt werden. Wichtig ist generell, dass die pädagogischen Lehrkräfte, die die Ausbildung durchführen, entsprechend qualifiziert sind, betont Sven Körner, Professor für Trainingspädagogik an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Häufig sind es Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten oder auch Ärzte.
Qualität machen wir jetzt nicht an Urkunden oder Zertifikaten fest, also das wäre dann zu einfach, sondern wir müssen schon gucken, was passiert da inhaltlich, ne? Und da haben wir natürlich neben, sag mal, fachlichen Anforderungen, die sie mitbringen müssen, erfüllen müssen, vor allen Dingen dann noch die Erwartung, dass sie auch im Bereich der pädagogisch-didaktischen Vermittlung gut aufgestellt sind.
Ob Trainer oder Trainerin für Rückenschule, Leichtathletik, Fußball oder Kindersport, ob die betriebliche Gesundheitsmanagerin, der Übungsleiter für Pilates, Qigong, die Tanzlehrerin für Senioren oder Menschen mit Demenz. Das Bildungsangebot der Sportverbände für den eigenen Lieblingssport oder für bestimmte Zielgruppen ist riesig. Auch Robert Wagner, beim Rheinischen Turnerbund zuständig für Aus- und Weiterbildung, zeigt nicht ohne Stolz das aktuelle Programmheft vor.
Unsere Schulungen sind immer praxisorientiert. Deswegen haben wir hier die Landestonschule in Bergisch Gladbach mit Turnhallen, Sporthallen, mit allen Equipment und auch Seminarräume, sodass wir immer Theorie mit Praxis verbinden und das, was die Trainerinnen nachher in der Praxis umsetzen sollen, hier auch schon vorher umgesetzt werden kann.
Zwar sind die Stundensätze für Übungsleiter nicht gerade üppig. Allerdings, wer neben dem Hauptjob als Trainer oder Übungsleiter aktiv ist, hat jährlich bis zu 3.000 Euro als sogenannte Übungsleiterpauschale steuerfrei im Portemonnaie. Wer mehr verdient, muss dann aber die gesamte Summe versteuern. Dies gilt für alle, die sich als Trainer oder Übungsleiter selbstständig machen wollen. Hierbei ist dann etwas Verhandlungsgeschick gefragt, da einige Vereine Dumpinghonorare oder sogar gar nichts zahlen wollen. Zumba-Trainerin Nicola Gericke.
Mir geht es darum, einfach noch einen Ausgleich zu bekommen. Mein Beruf ist relativ anstrengend und ich sitze halt viel. Und einfach um da ein bisschen Gelenkigkeit weiter in den Knochen zu behalten, mache ich das eben als Ausgleich, um ja nicht komplett einzurosten.
Im Koalitionsvertrag der möglicherweise bald regierenden Ampel steht auch ein Passus drin, der das lebensbegleitende Lernen unterstützen soll. Weiterbildungen sollen gefördert werden, das BAföG reformiert werden und beispielsweise soll auch Teilzeitfortbildungen möglich sein. Die gibt es schon, und zwar in Österreich. Und darüber spreche ich jetzt mit Srdjan Govedarica, unserem Korrespondenten in Wien. Hallo, Herr Govedarica.
Hallo, grüß Sie.
Wie funktioniert das mit der Teilzeitfortbildung schon in Österreich?
Ja, es gibt die Möglichkeit, seine normale Arbeitszeit um 25-50% zu reduzieren, um Bildungsangebote wahrzunehmen. Es ist nicht ganz genau definiert, was man da wahrnehmen darf, aber so generell müsste das schon irgendwie mit dem Beruf zu tun haben, zum Beispiel Fremdsprachen oder fachliche Schulungen. Was auch gut möglich ist und gut angenommen wird, sind Schul- oder Studienabschlüsse. Und für die Zeit wird man praktisch freigestellt vom Arbeitgeber und bekommt ein sogenanntes Bildungsteilzeitgeld. Das berechnet sich etwas kompliziert. Man kriegt 84 Cent pro volle Arbeitsstunde, um die man reduziert hat. Also zum Beispiel, wenn man um 50% reduziert, kommt man bei ungefähr 504 Euro im Monat raus.
Die man dann noch zusätzlich bekommt zu dem Gehalt, was einem dann übrig bleibt nach dem Reduzieren der Stunden.
Genau, denn die Logik ist, im Gegensatz übrigens zu in Österreich auch vorhandenen Bildungskarenz, wo man ganz aussteigt, hier bleibt man im Betrieb, man arbeitet, das ist auch so geregelt, mindestens 10 Stunden pro Woche und muss mindestens 10 Stunden pro Woche in diese Ausbildung und Weiterbildung investieren und das auch nachweisen können.
Ist das jedem selbst überlassen, das zu machen, oder braucht man dann auch noch die Zustimmung der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers?
Ja, die braucht man auf jeden Fall. Es gibt dafür keinen Rechtsanspruch. Das heißt, man muss das mit seinem Arbeitgeber aushandeln. Es gibt Arbeitgeber, die da auch mal Nein sagen. Aber in der Regel, denn es entstehen ja keine Mehrkosten für die Arbeitgeber, und der hiesige Arbeitsmarktservice, also die Arbeitsmarktagentur in Österreich, unterstützt die Arbeitgeber auch bei der Suche nach Ersatz. Also das geht meistens durch, heißt es.
Aber ist so Ihr Eindruck, das wird eher geschätzt von den Firmen, von den Arbeitgebern, oder ist das eher etwas, dass man sich denkt, naja, ist schön, wenn ich einen Ersatz bekomme, aber der oder diejenige ist eingearbeitet, der kennt die Abläufe, die ist im Betrieb bekannt, dass man doch eher sagt, in der Theorie schön, aber in der Praxis bitte nicht?
Es ist ein bisschen schwer zu sagen, denn der Sinn und Zweck dieser Bildungsteilzeit, das wollte die Politik damals 2013, als es eingeführt wurde, dass vor allem schlecht qualifizierte Menschen davon profitieren. Das hätte dann auch einen gewissen Vorteil für die Arbeitgeber. Es zeigt sich jetzt, aktuelle Daten liegen da nicht vor, aber in den vergangenen Jahren wurden mehrere Studien gemacht, dass dieser Plan nicht so ganz aufgeht, denn es sind ohnehin Menschen, die gut ausgebildet sind, die sich dann weiterbilden. Das kann dem Arbeitgeber natürlich auch Vorteile bringen, aber der eigentliche Zweck ist es nicht.
Sie haben gesagt, 84 Cent bekommt man pro Stunde, wenn man eben dieses Teilzeitmodell beispielsweise in Anspruch nimmt. Das klingt ja jetzt nicht so, als würde man parallel dabei reich werden, wenn man das macht. Also es scheint ja ganz stark auch auf diejenigen abzuzielen, die eben keine besonders großen Qualifizierungsgrade bisher vorweisen können. Nehmen die das denn auch an oder geht das Angebot an denen vorbei?
Ja, hier beim Arbeitsmarktservice heißt es, dass die Bildungsteilzeit sich besser eignet für Menschen, die weniger verdienen, weil sie ja dann auch noch in dieser Teilzeit ihr normales Gehalt weiterbekommen, also unterm Strich am Ende mehr rauskommt, als wenn sie in Bildungskarenz gehen, wo sie dann komplett raus sind aus dem Job. Das sagt hier der Arbeitsmarktservice. Genaue Zahlen dazu gibt es aber nicht.
Würden Sie denn grundsätzlich sagen, das ist ein Erfolg, den man in Deutschland auch gerne so übernehmen kann, oder sehen Sie da eher auch noch Schwächen im System?
Naja, also es wird zumindest einigermaßen angenommen in Österreich. 2013, als es begonnen hat, haben knapp 1000 Leute das in Anspruch genommen. Im letzten Jahr, trotz Corona, waren es über 4000. Es ist etwas, was ganz beliebt ist. Übrigens auch diese Bildungskarenz, die ist auch in Österreich sehr beliebt. Also Menschen bemühen sich schon darum. Die Frage ist halt eben, was nutzt das? Natürlich nutzt das dem Einzelnen, aber als Instrument für den Arbeitsmarkt, um eben Menschen, die nicht so viel Schulbildung oder Bildung haben, weiterzubilden, das scheint nicht so gut zu funktionieren.
In Österreich gibt es bereits die Möglichkeit, sich in Teilzeit fortzubilden. Wie genau das funktioniert, darüber habe ich mit Srđan Govedarica, unserem Korrespondenten in Wien, gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte gerne.
Da wir seit 1,5 Jahren für die Nachqualifizierung kämpfen und in der gesamten Zeit nur sehr langsame Fortschritte erlebt haben, konnten wir erst gar nicht glauben, dass die Nachqualifizierung nun wirklich kommen soll. Wir waren also sehr erleichtert und dankbar, dass Behörde, Präsidium und Fakultät sich nun einigen konnten und dass für viele Studierende damit endlich wieder eine Berufsperspektive geschaffen wurde. Gleichzeitig ist es aber natürlich leider so, dass aufgrund des langen Hin und Hers für viele Studierende die Entscheidung zu spät gekommen ist.
Christiane Pieper war das vom Fachschaftsrat Psychologie der Universität Hamburg. Im Grundsatz hat sie heute eigentlich eine positive Mitteilung bekommen. Nämlich vor einiger Zeit hatten wir schon mal darüber berichtet und nach Hamburg geschaut auf Nachqualifizierungsmöglichkeiten für Psychologiestudierende. Ab dem kommenden Sommersemester bietet die Universität Hamburg nämlich genau das an. Und das ist eine Chance für all diejenigen, die nach der alten Studienordnung angefangen haben, die Inhalte aus dem reformierten Psychotherapie-Bachelor nachzuholen. Und gerade Teilzeitstudierende hatten die Sorge, quasi ins Leere zu studieren. Und das soll nun beendet werden. Die Nachqualifizierung ist nämlich die Bedingung, um für den reformierten Master Psychotherapie zugelassen zu werden. Und das Ganze wird 2 Jahre lang angeboten. Wenige Kinder in der Klasse, gute technische Ausstattung und dann auch noch viel digitale Technik.
Campus und Karriere. International.
Das klingt nach einem optimalen Zuschnitt einer Schule und so sehen einige der Schulen auf den Äolischen Inseln, also zum Beispiel auf Stromboli, einer kleinen Insel vor Sizilien, aus. Aber dieses Bildungsidyll in Italien ist gefährdet. Lisa Weiß mit den Einzelheiten.
Unterrichtsbeginn in der Dorfschule von Stromboli, der kleinen Vulkaninsel vor Sizilien. Es sind nur wenige Kinder, die ins Klassenzimmer laufen. Stromboli hat nur rund 500 Einwohner. Gerade im Winter, wenn die Touristen die äolischen Inseln verlassen, ist es hier sehr einsam. Doch die winzige Schule ist gut ausgestattet. Die 40 Kinder, die hier in altersgemischten Klassen zusammen lernen, zeigen stolz ihre Turnhalle, das Musikzimmer und den Fußballplatz. Sie sind sehr glücklich mit ihrer Schule. Es fehle ihnen an nichts, obwohl die Schule so klein ist, sagen sie. Wobei Siebtklässler Salvatore dann doch zugibt, für ein richtiges Fußballmatch sind sie zu wenige. Wenn wir uns für ein Fußballspiel treffen, spielen wir 3 gegen 3 plus Trainer. Das macht nicht so Spaß, weil der Platz immer sehr frei ist. Das wohl Wichtigste hier an der Dorfschule, das digitale Whiteboard und der Laptop. Denn die Minischule setzt auf Digitalisierung. Per Videokonferenz sind die Schüler mit einer Partnerklasse auf der Hauptinsel Lipari verbunden. So lernen sich die Kinder untereinander kennen, haben mehr Kontakte, sagt Rektorin Mirella Fanti. Und so kann auch während der Winterstürme Unterricht stattfinden, wenn Lehrer vom Festland wegen des Wetters nicht auf die Insel kommen können. Sie verbinden sich von zu Hause aus und unterrichten die Klasse so. Natürlich muss immer jemand in der Schule sein, um die Verbindung zur Klasse herzustellen. Also die Organisation ist kompliziert, aber sehr flexibel. Mirella Fanti muss als Rektorin alle neuen Minischulen auf den äolischen Inseln koordinieren. Teilweise sind die Inseln Stunden voneinander entfernt. Ein großes Problem: die äolischen Inseln sind zu einer einzigen Verwaltungsgemeinschaft zusammengefasst. Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Gleichzeitig muss die Kommune statt nur einer großen Schule viele winzige Schulen ausstatten. Die kleinste Inselschule hat nur 5 Schüler. Doch die kleinen Schulen dicht zu machen, ist keine Option. Die Wege sind zu weit, die Inseln zu abgelegen. Das sagt auch Michela, die ihre 8-jährige Tochter Ginevra aus der Dorfschule von Stromboli abholt. Die Schule hier ist sehr wichtig, weil sie bedeutet, dass das Leben weitergeht. Ohne sie müssten wir die Insel verlassen und alles würde sich ändern. Sie ist wirklich sehr, sehr wichtig. Michela ist selbst schon auf Stromboli aufgewachsen. Sie liebt die Einsamkeit, die Natur, den Vulkan, der ständig Feuer spuckt, das Meer hier, wenn es stürmt. Dass man die Türen hier auf Stromboli nicht absperren muss, dass die Nachbarn wie eine große Familie sind. Kinder haben hier viele Freiheiten, können auf der Straße spielen, sagt sie. Doch es gibt auch viele Nachteile. Im Winter ist die Insel teilweise tagelang isoliert. Die medizinische Versorgung ist schwierig, die nächste richtige Stadt 4 Stunden per Schiff entfernt. Hier auf Stromboli gibt es nicht mal ein Kino. Das größte Problem ist aber, die Kinder können hier keinen Schulabschluss machen. In ein paar Jahren wird ihre Familie also wegziehen müssen, sagt Michela. Nach der Mittelschule gibt es keine andere Möglichkeit. Es gibt zwar eine weiterführende Schule auf der Insel Lipari, aber jeden Tag hin und her zu fahren ist unmöglich. Die naheliegendste Option ist, aufs Festland zu ziehen. Auch sie selbst ist als Jugendliche umgezogen, um Abitur zu machen, hat in Neapel Sprachen studiert, das Stadtleben genossen. Doch dann ist sie zurückgekehrt nach Stromboli. Sie sei dem Ruf der Insel gefolgt, sagt sie. Und wer weiß, vielleicht wird auch Michelas Tochter als Erwachsene irgendwann zurückkehren auf die kleine Insel Stromboli.
Kurz vor 3 haben wir's. Das war's für Campus und Karriere, dem Bildungsmagazin des Deutschlandfunks. Gleich geht's weiter bei Corso Kunst und Pop mit meinem Kollegen Sören Brinkmann und einem Mann, der mehr vererbt hat als nur eine Maus. Walt Disney nämlich. Ich bin Martin Schütz. Machen Sie es gut.